Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur. Wir blicken heute zurück auf ein gutes Jahr, seitdem die Laborreform im EBM in Kraft getreten ist. Und am Telefon begrüße ich einmal mehr Dr. Michael Müller, der damals Ende 2024 als ALM-Vorsitzender sehr laut vor den Kürzungen bei der Leistungsvergütung im Labor gewarnt hat. ALM, vielleicht nochmal zur Erklärung, das sind die akkreditierten Labore in der Medizin, ein Laborfachverband. Hallo, Herr Dr. Müller.
Hallo, lieber Herr Gerloff, ich grüße Sie.
Herr Dr. Müller, ich kann mich erinnern an ein Interview mit Ihnen im Vorfeld der Laborreform. Sie wirkten richtiggehend ein bisschen verzweifelt damals, obwohl die Labore ja einerseits innerärztlich immer als Gelddruckmaschinen so ein bisschen galten. Und obwohl die KBV damals gesagt hatte, insgesamt sei die Laborreform ein Nullsummenspiel für die Fachlabore. Inzwischen sind 3 Abrechnungsbescheide für 2025 rausgegangen. Die Zahlen vom 4., also Q4 25, sollten jetzt auch bald kommen. Ist es so schlimm gekommen wie befürchtet?
Lieber Gerloff, vielen Dank. Ja, ich war zerknirscht und bin es auch noch immer, ich kann das vielleicht gleich noch ein bisschen erläutern, aber zu der Frage selber. Es liegen jetzt so die ersten Abrechnungsbescheide für das Quartal 4, 25 vor. Wir werten ja eine Gruppe von etwa 60 Laboren kontinuierlich aus seit den ersten Simulationen. Und ja, es kommt tatsächlich auch noch schlimmer, als wir das erwartet haben. Alle unsere Vorhersagen, alle unsere Simulationen bestätigen sich und wir hatten zu den ersten beiden Quartalen auch einen Austausch mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung bestätigt in ihren Auswertungen das, was wir selber dargestellt haben, zum Beispiel im ALM aktuell Spezial. Es wird noch eine weitere Ausgabe folgen jetzt mit den aktuellsten Zahlen. Ja, es kommt so und es kommt sogar noch ein bisschen schlimmer. Alles das bestätigt sich.
Okay, da gehen wir gleich sicher noch ein bisschen mehr drauf ein. Vielleicht noch vorher. Sie hatten damals geunkt, dass die Laborlogistik mit den täglichen Fahrten in die Praxen, um Laborproben abzuholen, auf dem Spiel stehen könnte. Ich bin jetzt vor kurzem selber mal beim Arzt gewesen. Da ging es auch um so eine aktuelle Geschichte mit Entzündungswerten. Da hatte ich eigentlich nicht den Eindruck, dass sich da etwas geändert hätte. Ist das vielleicht da dann doch noch immer gut finanzierbar? Das ist ja schon ein Riesenaufwand mit den Laborproben, die immer wieder abgeholt werden. Oder habe ich einfach Glück mit meinem Wohnort? Ich wohne ja in Frankfurt. Das ist natürlich nicht sehr weit weg, wahrscheinlich vom nächsten größeren Labor.
Es ist vermutlich, Herr Gerloff, eine Mischung aus allem. Gut, dass es Ihnen wieder besser geht, dass Labore, fachärztliche Labore, medizinische Labordiagnostik zur Versorgung von Patientinnen und Patienten gemacht wird. Und für uns ist vorrangig, eine gute Medizin zu machen. Und kaum einer hat sozusagen für sich im Blick, dass die medizinischen Labore ja Vollversorger sind. Die einen, Sie haben die Laboreigenerbringer angesprochen oder Laborgemeinschaften, machen ein eingeschränktes Spektrum und machen das, was wirtschaftlich attraktiv ist. Alles andere, was auch benötigt wird und vielleicht wirtschaftlich nicht attraktiv ist und insbesondere die Logistik und der Proben, wird den Facharztlaboren überlassen. Und wir handeln primär aus medizinischen Erwägungen. Und ja, diese Laborreform hat zu flächendeckenden Veränderungen geführt. Der Fahrdienst fährt nicht mehr so häufig. Eine spontane Abholung einer Probe ist nicht mehr so ohne weiteres möglich. All diese Dinge, oder es sind kleinere Labore geschlossen oder zusammengelegt worden. Also die Versorgung in der Dichte hat etwas abgenommen. Das ist alles mehr oder weniger still passiert. Und Sie sind ein Fall, da sind Sie nicht davon betroffen. In anderen Fällen kommt halt auch in der Fläche möglicherweise der Fahrdienst tatsächlich nur einmal am Tag oder nur bei Bedarf, sodass hier sich schon Veränderungen ergeben haben, die sozusagen für die Bevölkerung teilweise gar nicht spürbar ist. Und es ist ja auch interessant, dass sozusagen Ärzte und Ärzte, die Zuweiser, hier diese Veränderungen selbst offensichtlich gar nicht so wahrnehmen. Aber es hat tatsächlich Veränderungen gegeben, weil die wirtschaftliche Konsequenz der Laborreform von KV zu KV, von Labor zu Labor doch sehr, sehr unterschiedlich ist. Wir hatten ja schon über diese enormen Verwerfungen gesprochen zwischen den Laboren und in den unterschiedlichen KVen.
Da kommen wir vielleicht dann auch gleich noch zu, wenn es um die Quotierungen geht. Ich kann mich auch erinnern, dass Sie gesagt hatten damals, das eine, die Konzentration im Labor würde weitergehen. Gut, das hatten Sie jetzt schon gesagt, dass das tatsächlich wohl passiert bei kleineren Laboren, die dann zusammengelegt werden mit anderen. Und die Folge sind größere Distanzen. Aber Sie hatten auch gesagt, dass es zu längeren Laufzeiten für Blutproben kommt, weil man im Labor vielleicht länger wartet, bis man eben größere Testmengen zusammen hat, bevor man dann tatsächlich die Dinge in die Maschine schiebt. Mussten sich die Praxen da auch tatsächlich umstellen, dass sie länger warten müssen? Und wie macht sich das bemerkbar?
Ja, auch das ist richtig. Alle Labore, und ich kann für das von mir vertretene und verantwortete Labor sprechen, haben sich im Zuge der Laborreform Gedanken gemacht, wie häufig kann ich wirtschaftlich vernünftig eine Untersuchungsleistung erbringen? Geht das noch arbeitstäglich, also jeden Tag, Montag bis Freitag? Oder geht das nur noch zweimal die Woche oder einmal die Woche? Und da sind auch in allen Laboren Umstellungen erfolgt. Praxis so wahrnimmt, beispielsweise wenn Sie zu einer diagnostischen Untersuchung in die Praxis gehen und der Praxisinhaber, der Ihr behandelnder Arzt, bestellt Sie in einer Woche wieder ein, ist das für Sie als Patient nicht spürbar, ob diese Untersuchung jeden Tag oder einmal in der Woche durchgeführt wird. Und auch unter Umständen ist es für den Praxisinhaber nicht spürbar. Es ist aber dann spürbar, wenn es eine gewisse medizinische Dringlichkeit gibt und man früher gewohnt war, dass diese auch Speziallaboruntersuchung möglicherweise am nächsten oder übernächsten Tag war. Das ist dann schwieriger. In Gruppen ist das vielleicht dann etwas stärker konzentriert worden, sodass dann über Nacht die Proben in das größere Labor gebracht werden. Und das ist tatsächlich überall passiert, dass Leistungen weniger häufig und durchgeführt werden.
Dann wollen wir vielleicht nochmal die Wirkung der Reform im Einzelnen noch einmal kurz zusammenfassen. Das ist nicht so ganz einfach, das erinnere ich sehr wohl. Vielleicht vorneweg, es ging darum, dass einige Pauschalen neu oder wieder eingeführt wurden, die die ärztliche Leistung und die Transport- und Logistikkosten abdecken sollten. Finanziert werden sollte das über eine Absenkung der Leistungsvergütung. Das vielleicht ein bisschen zu sehr verkürzt. Wollen Sie das ein bisschen ausführlicher in Erinnerung rufen?
Ja, geht auch etwas länger, aber es geht schon kursorisch. Der Bewertungsausschuss, also KBV und Kassen, haben gesagt, wir machen eine große Laborreform unter der Forderung der Kostenneutralität. Das heißt, die Kassen wollten und haben dann auch nicht mehr Geld ausgegeben für die Laborversorgung. Man hat Licht und Schatten. Licht ist, dass wir in der fachärztlichen Versorgung die Grundpauschalen, also unsere ärztliche Tätigkeit, jetzt auf dem Honorarniveau wie alle anderen Ärzte und Ärzte im vertragsärztlichen System bezahlt bekommen. Das war früher auch schon mal so, dann ist es gekürzt worden. Und das ist der eine Teil. Der zweite Teil auch sehr förderlich. Wir hatten uns dafür eingesetzt bei der zunehmenden Digitalisierung und dadurch, dass wir ja sozusagen Software-Systeme verwenden und in den Praxen etabliert haben, um die Laboranforderungen vom Beginn an zu digitalisieren, hat man eine Order-Entry-Pauschale eingeführt. Übrigens auch nicht nur für Laborfachärzte, sondern für alle. Da gibt es Zugangsregelungen dazu. Und dann hat man gesagt, wir wollen sicherstellen, dass das Entnahmematerial, also die Blutröhrchen und was dazu gehört, die Proben zu entnehmen oder das Uringefäß oder der Abstrichtupfer, dass die eine separate Vergütung bekommen. Und das hat man auch gemacht, das sogenannte Entnahmematerial. Und um die Kostenneutralität zu erhalten, hat man diesen Geldbetrag, den man dazu braucht, um diese drei Teile, fachärztliche Arbeit, Entnahmematerial, Order Entry und die Vergütung für Transportkosten, auch jetzt fürs Allgemeinlabor, das ist auch neu gewesen. Das hat man sich geholt durch entsprechende Absenkung unserer originären Laborleistung, nämlich der Kostenerstattung Kapitel 32. Das, was man systematisch wieder eingeführt hat, war eine Verbindung zwischen der ärztlichen Leistung und der technischen Leistung, der Kostenerstattung. Das hatte man 2000 im EBM bewusst geändert und hat auch die ärztliche Arbeit und die Laborkosten getrennt weiterentwickelt. Das stört uns massiv, dass man Kürzungen von früher, Transport und ärztliche Arbeit, dass man das damals dafür, also sozusagen aus dem Laborbereich entnommene Geld nicht wieder zurückführt, sondern uns jetzt, also das Labor selber, kostenneutral in der Gesamtschau all das selbst finanzieren lässt. Das stört uns nach wie vor selbst sehr und wird auch sicher sozialrechtlich überprüft werden.
Laufen da schon Verfahren?
Ja, Herr Gerloff, viele Labore haben, je nach KV unterschiedlich, haben Widersprüche eingelegt gegen die Honorarbescheide vom ersten Quartal 25 an. Die KV sind jetzt bei der Prüfung dieser Widerspruchsbescheide und dem Erstellen der Widerspruchsbescheide für die Labore. Und dann wird das sicherlich auch weiter sozialrechtlich überprüft werden. Das dauert einige Jahre, aber wir gehen schon davon aus, dass wir hier auch Erfolge erzielen können, zumal ja auch die gesetzlichen Krankenkassen großen Wert darauf legen, dass das für die Grundversorgung mit Labor, es gibt ja eine versicherten Pauschale im Labor, die berechnet wird, dass das auch für die Laborversorgung ausgegeben wird. Und wir haben da nachgelesen und können zeigen, dass durch die Honorarverteilungen in den KVen diese Laborreform nochmal konterkariert wird und systematisch an manchen Stellen durch Quotierung der Kostenpauschalen beispielsweise der Laborversorgung Geld entzogen wird mit ganz unterschiedlichen Ausmaßen von KV zu KV.
Sie haben das Stichwort genannt, die Quotierung. Das haben Sie ja immer wieder auch beklagt schon. Zumal die Quotierung Anfang 2025, wenn ich mich richtig erinnere, sogar nochmal abgesenkt werden sollte auf 85%. Das heißt, es werden im Prinzip nur 85% der eigentlich festgelegten Leistungsvergütungen tatsächlich ausgeschüttet oder bezahlt. Dabei erbringen Sie ja eigentlich ausschließlich Auftragsleistungen. Also Sie können über die Menge eigentlich gar nicht selber bestimmen. Und Sie haben das immer wieder als Mühlstein für die Fachlabore beschrieben. Wie hat sich denn das in den vergangenen Quartalen in den KVen entwickelt?
Also es ist in der Tat so, also einerseits ist sicherlich zu akzeptieren, dass alle Bereiche in der vertragsärztlichen Versorgung, auch das fachärztliche Labor, einer Mengensteuerung unterworfen sind. Was uns stört, ist, dass bei der Veranlassung, nämlich bei der Überweisung von Laborleistungen, gibt es diese Mengensteuerung nicht. Das heißt, der Veranlasser, der überweisende Arzt, überweist die Leistungen und kriegt auch das Ergebnis. Die Finanzierung wird ja zu 90% allein aus dem fachärztlichen Versorgungsbereich bewältigt. Das ist ein Fehler meines Erachtens in der Systematik seit 2018. Und das bedeutet, dass die Stützung von der Finanzierung von Labor auch überwiegend 90% aus dem fachärztlichen Bereich zu leisten ist. Und dann kann ich schon nachvollziehen, dass es für die Fachärztinnen und Fachärztinnen Druck ausübt. Gleichwohl würden wir das erstens für richtig halten, dass man den Veranlasserbezug wirksam ausgestaltet. Die Veranlasser haben ja die Möglichkeit, über die Ausnahmekennziffern Laborleistungen freizustellen von dieser Berechnung des sogenannten arztpraxisspezifischen Fallwertes, der die Berechnungsgrundlage ist für den Wirtschaftlichkeitsbonus. Auch der Wirtschaftlichkeitsbonus wäre eine gute Option, um die Mitfinanzierung des Labors, was wir alle wollen, ich habe ja schon dargestellt, das Labor ist der Vollversorger, macht alles dort, was gebraucht wird. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man diese Arbeit vernünftig finanziert. Und was uns wirklich stört, ist, dass früher und auch von der Systematik her zu 100% zu zahlenden Dinge wie die Kostenpauschalen, zum Beispiel der Transport, dass der jetzt auch quotiert wird oder dass die fachärztliche Grundpauschale quotiert wird. Und einige KVen, zumindest da insbesondere Thüringen, haben sich auf die Festlegung der Mindestquote als Auszahlungsquote festgelegt. Das ist aus unserer Sicht eine Fehlinterpretation des Wortes der Mindestquote. Die Mindestquote ist ein Stützungslimit. Wenn das unterschritten wird rechnerisch, dann muss auf diesen Bereich gestützt werden. Aber ich kann nicht 85% festlegen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Aspekten. Die Ursache ist unseres Erachtens dieser Finanzierungsdruck, der aus der Veränderung der Finanzierung des Labors von Hausärzten und Fachärzten herrührt. Und dieser Druck wird einfach weitergegeben, unseres Erachtens nicht fair und nicht gerecht, weil an der Stelle des Veranlassers, also der guten Indikationsqualität, der Nutzung von diagnostischen Empfehlungen, wir sind ja an so einer Kommission beteiligt, dass das alles nicht genutzt wird, sondern das ist so, als ob man in die Kneipe geht, 100 Bier bestellt und sagt, du, ich gebe dir aber nur 85 Bier, bezahle ich dir nur. Und die anderen 15 gibst du dir bitte auch, ich habe sie schließlich bestellt. Und das ist innerärztlich nicht fair. sondern müsste man sich schon darauf verständigen, hier einen fairen Interessenausgleich zu machen. Und was auch ein Punkt ist dabei, die Abwertungen, die ja benutzt worden sind in der Laborform, um diese neuen Pauschalen zu finanzieren, wir sprachen darüber, gegen alle willkürliche Erfolge. Denn der Gesetzgeber schreibt vor, dass es für die Änderungen des EBM in solch einem Umfang, dass man sich da versichern muss auf der Grundlage von betriebswirtschaftlichen Kalkulationen und dass man bei diesen betriebswirtschaftlichen Kalkulationen auch die betroffenen Gruppen, also hier die Facharztlabore, zu berücksichtigen hat und möglicherweise Kostenstudien im Rahmen von Stichproben macht. Und das ist auch ein Ärgernis, dass wir seit 2 Jahren jetzt versuchen zu überzeugen, dass man solche Kostenrechnungsstudien macht im Labor. Und sie werden nicht beauftragt. Und das ist tatsächlich schade. Also systematisch haben wir im Labor, wir haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen, immer wieder diese Diskussion, die gibt es nicht nur im Labor, in der Laborversorgung, die gibt es auch in der Humangenetik, die wird es künftig auch in der Pathologie geben. Alle Bereiche der In-vitro-Diagnostik, die essentiell sind für die Versorgung der Patienten und Patienten, haben eine entsprechende Mengenentwicklung, eine entsprechende Entwicklung des medizinischen Bedarfs, Morbidität, Ambulantisierung, Innovation. Und das System ist auch sozusagen dafür verantwortlich, dass dieser Bedarf vernünftig mitfinanziert wird. Und da, finde ich, sind auch wieder die Kassen im Boot. Bei der Verlagerung zum Beispiel der Leistung von stationär nach ambulant müsste man viel stärker diese Leistung identifizieren und auch das Geld aus der stationären Vergütung in die ambulante Vergütung überführen. Sieht das Gesetz vor, wird aus unserer Sicht halbherzig bis gar nicht gemacht.
Wir haben kurz den Wirtschaftlichkeitsbonus angesprochen. Der wurde ja dann im Juli abgesenkt, weil ja die Leistungen auch eben nicht mehr so hoch vergütet werden. Zum Teil gab es ja ziemlich drastische Abwertungen bis 70%, wenn ich mich richtig erinnere. Und viele auch mit 50%, also HbA1c meine ich, oder ein paar Herzparameter auch und auch Hepatitis, meine ich, wäre auch sehr deutlich runtergegangen, auch HIV, einige Werte. Aber dadurch war ja klar, dass dann, wenn man den Wirtschaftlichkeitsbonus ungefähr auf der Höhe halten wollte, bei den Leistungsmengen, dass der dann abgesenkt werden müsste. Das ist dann auch erfolgt zum Juli. Hat sich das denn positiv letztlich auf die Quotierung ausgewirkt? Heißt das, also ist der Druck da ein bisschen rausgegangen? Da sind ja jetzt auch schon wieder 2 Quartale rum. Was sind da Ihre Erfahrungen?
So, nach den Erfahrungen des ersten Quartals, es ist das 3. Quartal 25, wo das wirksam geworden ist, können wir das noch gar nicht sicher sagen. Zumal uns nicht vollständige Transparenz vorliegt zur Entwicklung des Wirtschaftlichkeitsbonus. Wir haben mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung über die ersten 2 Quartale gesprochen. Das wird man jetzt nacharbeiten müssen. Und was sicherlich richtig ist und das man auch begrüßen kann, dass einzelne KV'n wegen der angespannten Finanzierung des Labors auch den Wirtschaftlichkeitsbonus nicht mehr unquotiert auszahlen, sondern auch quotiert auszahlen. Das ist sicherlich vernünftig, dass eben alle Beteiligten bei sich entwickelnden Kosten und Mengen auch dazu beitragen, die Finanzierbarkeit zu erhalten. Und jetzt werden wir das dann enger verfolgen und sehen, wie sich dann der Wirtschaftlichkeitsbonus dann weiter auswirkt. Da hoffen wir auch regional von den einzelnen KV'n ausreichend Transparenz, um das auch prüfen zu können.
Hat sich denn das Zuweiserverhalten der ärztlichen Fachgruppen verändert, die traditionell ja viel Eigenlabor machen, manche Fachgruppen, also Rheumatologen, Gynäkologen, die oder auch Diabetologen, die dürften ja fast noch mehr unter den Absenkungen der Leistungsvergütung einzelner Leistungen leiden, eben zum Beispiel HbA1c. Da rechnet sich dann die eine oder andere Leistung vielleicht nicht mehr. Sie hatten schon gesagt, Sie sind Vollversorger, die Fachärzte können sich aussuchen oder auch die Hausärzte, die sowas machen, das gibt es ja auch bei Diabetologen, die können sich ja aussuchen, mache ich es jetzt oder gebe ich es weiter an das Labor? Hat sich da was verändert?
Wir können das im fachärztlichen Labor sehr, sehr schwer direkt überprüfen, weil wir diesen Verlagerungseffekt ja nicht bewerten können. Wir wissen nicht, was der Arzt selber macht und wenn uns jemand das überweist, wissen wir nicht, ob der das vorher selber gemacht hat oder nicht. Das wäre eine Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Es ist aber damit zu rechnen, dass wenn auch der wirtschaftliche Druck in einer Praxis da ist, man zum Beispiel beim HbA1c die Selbstdeckung nicht mehr tragen kann oder möchte, dass man das dann überweist. Und leider sind ja die KBV-Vorgaben nicht mehr so ausgestaltet, dass dann sozusagen die Finanzmittel mitlaufen, sondern hier hat die KBV-Vorgabe festgelegt, dass die KV das überprüfen müssen. Ob jede KV das macht, das kann ich nicht sagen. Das ist auch nicht ganz ohne Aufwand. Und bei den vielfältigen Aufgaben, die eine KV hat, kann ich mir auch vorstellen, dass die eine oder andere KV das jetzt nicht top priorisiert. Andererseits wäre das schon wichtig, dass man das macht. Und dass man auch schaut, wie sind denn tatsächlich Verlagerungen, dass man dann auch diese Verlagerung mitfinanziert. Also das müsste man letztendlich die Kassenärztlichen Vereinigung und dann in der Zusammenfassung der Daten, die zur Verfügung stehen müssen, an die KBV fragen.
Da kommen wir dann wieder zur Überbürokratisierung des Systems, aber das ist heute jetzt dann nicht unser Thema, aber es kommt immer wieder zum Vorschein.
Ja, das ist indirekt, kann man etwas anderes sagen. Man hat 2018, also vor 2018, gab es eine bundeseinheitliche Betrachtung des Labors mit bundeseinheitlichen Regelungen. In 2018 durch diese Laborreform hat man das sehr kleinteilig organisiert, sodass das Labor in verschiedenen Grundbeträgen Labor in jeder KV, im Hausarztbereich, im Facharztbereich, für die Laborgemeinschaft, für das Eigenlabor, für das Überweisungslabor. Es ist also sehr viel komplizierter gemacht worden. Das wäre eigentlich gar nicht notwendig. Und die Daten liegen ja vor. Es gibt ja zum Beispiel die Leistungshäufigkeitsstatistik bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Da können Sie für jede Fachgruppe, für jedes Quartal schauen, wie welche EBM-Ziffer wie häufig zur Abrechnung gebracht worden ist. Also die Daten sind ja da. Man kann sie dann natürlich auch auswerten und schauen, wie sich das tatsächlich entwickelt. Und dafür braucht die jeweilige KV IT und auch Personalressourcen, um das dann machen zu können. Und bei den vielfältigen Aufgaben kann so und so sein. Unser Anspruch ist schon, dass das passiert. Denn am Ende haben wir Versicherten der Anspruch darauf, dass ihre Versichertengelder auch im Sinne der Versorgung bestmöglich eingesetzt werden.
Wenn Sie jetzt Bilanz ziehen nach 4 Quartalen Laborreform, wie fällt die aus? Wie ist aktuell die Lage in den Laboren? Sind Sie über der Nulllinie? Sind Sie weit über der Nulllinie oder sind Sie sogar unter der Nulllinie, was Gewinne angeht? Wie groß ist der Handlungsbedarf?
Der Handlungsbedarf ist groß. Die Labore haben ja jetzt parallel zu dieser Umsetzung der Laborreform, das ist jetzt ja 1,5 Jahre, in diesen 1,5 Jahren selbst auch Kostensteigerungen. Gehaltserwartungen der Mitarbeitenden völlig berechtigt. Energie, ich will jetzt gar nicht über die Spritpreise sprechen, aber aktuell, wir haben über Logistik gesprochen, schon ein enormer Kostenanstieg, dass eben jetzt Diesel 40 Cent teurer ist oder 50 Cent pro Liter. Das spüren wir. Alle Unternehmen, die für uns Logistik machen, adressieren jetzt erhebliche Kostensteigerungen. Dann haben wir die Anforderungen über das Drittes-Dach-Gesetz, über die NIS-2-Richtlinie. Auch das haben viele Großpraxen vielleicht noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass sie möglicherweise von diesen Regelungen selbst betroffen sind. Und das Labor ist eine eigene Anlagenkategorie im Sektor Gesundheit. Das heißt, wir haben Labore in einer bestimmten Größenordnung, sind dann betroffen. Das sind enorme Kosten, die darauf zukommen. Deswegen ist für alle Labore die Lage sehr angespannt. Sonst würde man ja einen kleineren Standort vielleicht nicht mit anderen zusammenlegen, würde all diese Maßnahmen, die wir vorhin besprochen haben, nicht machen. Und wir können, das ist auch von KV zu KV unterschiedlich, Berlin ist besonders drastisch, wir können diese Verluste nicht kompensieren durch Prozessoptimierung. Da sind wir sowieso fast am Ende. Natürlich sind wir immer bemüht, Prozesse zu verbessern. Da gibt es keine substanziellen Kosteneinsparungen mehr. Und auch bei sonstigen Themen, auch die Lieferanten, die uns die Reagenzien und die Geräte verkaufen, mit denen wir dann die wichtigen Untersuchungen machen, auch die adressieren Kostenerhöhungen, weil die dasselbe Thema haben. Und diese Kostenerhöhung werden nicht abgebildet, deswegen, also kleiner Schlenker zur Finanzkommission, deswegen halte ich das für absurd zu glauben, dass man da in der Finanzkommissionsradiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie angesprochen, ich halte das für absurd zu glauben, dass man den technischen Leistungsanteil einfach mal eben um 20-30% kürzen kann bei der Kostensituation der Großgeräte, die Fachgebiete haben, dann steht in der Finanzkommission Empfehlung drin, naja, dann könnte man ja eigentlich, weil die Untersuchungszeit kürzer ist, mehr Untersuchungen machen. Da haben die Kollegen der Finanzkommission unterschätzt, dass auch die Strahlentherapie, die Nuklearmedizin, die Radiologie der Quotierung unterliegen sind. Das heißt, die Menge, die sie dann vielleicht machen könnten, wird ihnen ohnehin wegquotiert. Also es gibt gar keine Möglichkeit, diese Abwertung oder diese gewollte Abwertung irgendwie zu kompensieren. Deswegen sind das aus unserer Sicht doch absurde Vorstellungen. Und das hat wieder die Verbindung zu der gesetzlich geforderten Kalkulation. Also es steht den Laboren, die Labore sind unter Druck, die sind unterm Strich, stehen die schlechter da als vorher. Vielleicht erlauben Sie mir diese Bemerkung noch. Es wird ja häufig damit argumentiert, die Corona-Pandemie, und da hat es viele PCRs gegeben und da ist viel Geld verdient worden. Wenn wir uns das mal die Vergütungen aller Bereiche angucken, dann haben alle, die viel gearbeitet haben, auch viel Geld verdient. Und das Geld hinkt, ist erstens längst ausgegeben, zum Beispiel für die steigenden Kosten, für die nachlaufenden Kosten bei Mitarbeitenden, die in der Pandemie beschäftigt worden sind, bei Geräten, die wir gekauft haben und dann vielleicht spät in der Pandemie gekauft haben und gar nicht durchfinanziert werden konnten mit der Pandemie. Also da wäre ich sehr, sehr dafür, hier nicht mit anekdotischem Halbwissen Vorurteile zu bedienen, sondern muss man schon fair und transparent miteinander die Situation betrachten. Und ich kritisiere tatsächlich auch nicht, ob andere viel oder mehr Geld verdient haben. Wer viel gearbeitet hat, hat auch den Anspruch darauf, dass diese Arbeit vernünftig bezahlt wird. Und deswegen kann die Pandemie kein Grund sein. Jetzt müssten dann die Labore Abstriche machen. Das halte ich für überhaupt nicht tragfähig und ist, sagen wir, in der Debatte auch nicht gerade sehr fair.
Lässt sich eine Kompensation vielleicht durch innovative Laborparameter zumindest teilweise erreichen? Zum Beispiel gibt es ja immer mehr Antikörper, die gegeben werden, wo man dann vorher eine entsprechende Laboranalyse machen muss, wo es dann auch um die Genetik teilweise geht. Das sind ja alles Werte, die nicht sehr häufig erhoben werden, die auch relativ hoch dotiert sind. Lässt sich da ein bisschen was kompensieren?
Eine Kompensation wäre ja nur dann möglich, wenn der Gesamtbetrag für die Diagnostik das finanzieren würde. Da die Finanzmittel insgesamt ja limitiert sind, sind richtigerweise, gibt es da keine Möglichkeit, sozusagen aus anderen Töpfen sozusagen das zu finanzieren. Und da der jetzt ja in den Finanzierungsstabilisierungsgesetz auch noch die extrabudgetären Leistungen gedeckelt bekommen sollen, ist das Thema ohnehin vorbei. Und für uns ist enorm wichtig, dass wir eine bestmögliche Indikationsstellung für die Labordiagnostik haben. Mhm. Denn nur eine anlassbezogene Labordiagnostik mit Bezug zu der individuellen Krankengeschichte führt ja auch zu einer sinnvollen Befunderhebung und nachher auch Betreuung des Patienten. Und wir sind kein Freund davon, sozusagen, man nimmt dann künstlich eine Mengenentwicklung, um dann andere Dinge zu kompensieren. Es ist erforderlich, dass es aus sich heraus finanzierbar ist. Und das ginge auch, wenn sozusagen die Grundregeln, die es ja an sich gibt, wenn man auch die betrachten würde und wir uns innerärztlich frei machen würden von innerärztlichen Verteilungsdebatten und Verteilungsauseinandersetzungen. Der eine zulasten des anderen. Das betrifft ja nicht nur das Labor, das betrifft auch andere. Und diese Debatten, die dann da geführt werden, die brauchen meines Erachtens eine andere Qualität und sollten wegkommen davon, dass man neidvoll auf jemanden guckt, der vermeintlich mehr oder weniger hat.
Mhm. Gut, dann kommen wir vor Schluss nochmal zu einem anderen Thema, das die Laborärzte bedrückt. Und zwar, das ist die neue GOE. Die könnte ja, wenn es gut läuft, nächstes Jahr oder Anfang übernächsten Jahres nun tatsächlich in Kraft treten. Als der Entwurf bekannt wurde und letztlich auch beim Ärztetag, das ist ja jetzt schon wieder 2 Jahre her, gut durchging, da kamen insbesondere von den Laboren und den Radiologen Gegenstimmen. Seitdem ist noch das eine oder andere an der Novelle geschraubt worden und wird eventuell auch noch weiter geschraubt. Wie stehen die Laborärzte mittlerweile zur GOE-Reform?
Also man kann das in 3 Sätzen sagen. Alle, auch die Facharztlabore, finden all die Innovation einer neuen Gebührenordnung, insbesondere aus inhaltlichen Erwägungen, also moderne Medizin vernünftig abbilden, wichtig. Das Labor hat sich enorm entwickelt, Innovation und dergleichen mehr. Das glaubt die Laborärzte. Und sagen wir, wir haben dazu ja eine Taskforce gebildet mit den das Labor tragenden Berufsverbänden und Fachgesellschaften. Wir sagen aber genauso klar, dass die wirtschaftlichen Anreize im Blick genommen werden. Zum Beispiel, das ist auch Bestandteil einer der Reformempfehlungen der Finanzkommission, nämlich der Bezug ärztlicher Leistungen von Ärzten. Das Einkaufen einer ärztlichen Leistung aus einer Gemeinschaftseinrichtung verlockt ja auch dazu die medizinische Indikationsstellung. Sie haben das ja vorhin selber angesprochen, nicht Mengenentwicklung und kompensieren, dass die medizinische Indikationsstellung nicht immer zweifelsfrei medizinisch sein könnte. Zumindest besteht das Risiko. Und deswegen hatte der Verordnungsgeber in der jetzigen DOJ diese Wartegemeinschaften schon auf das Allgemeinlabor beschränkt. Daran haben alle gehalten, aber uns, das wäre schon wichtig, dass man den Bezug ärztlicher Leistungen einschränkt. Das ist der eine Teil. Und was uns massiv stört, dass wir zwischen der arzteigenen GOE in 23 übergeben worden an den Gesundheitsminister und dem sogenannten Konsensentwurf, hat es enorme Abwertungen gegeben im Labor. Zu diesen Bewertungen sind wir zu keiner Zeit befragt worden. Wir sind auch nicht gefragt worden, ob das funktionieren kann. Wir haben jetzt mit der Bundesärztekammer und dem TKV-Verband 6 Gespräche gehabt, die alle konstruktiv, alle gut waren. Wir haben viele Dinge gerechnet, vorgeschlagen, alles Mögliche gemacht. Bis heute ist kein einziger dieser Vorschlag, obwohl so wohlwollend aufgenommen, umgesetzt worden, sodass wir nach wie vor da stehen, dass 34,5%, das bestätigt auch die BKV des Honorars, bei Facharztlaboren eine Nullkompensationsmöglichkeit im Raum stehen. Für die Radiologen ist es ja eh nicht dramatisch. Und das ist wirtschaftlich schlichtweg nicht verkraftbar. Und das muss auch geändert werden. Und deswegen sehen wir, wenn man diesen Verordnungsgebungsprozess und auch davor dieser Situation durchaus so, stehen wir da gegenüber, dass wir da auch Anpassungsmöglichkeiten sehen. Ich habe viel Verständnis dafür, dass man in der Bundesärztekammer da sind, wir wollen das ja so machen. Ich habe gar kein Verständnis dafür, dass sozusagen man das wichtige Dinge, die wir aus dem Facharztlabor vorbringen, dass die überhaupt nicht sozusagen berücksichtigt werden. Und Sie waren ja auch beim Deutschen Ärztetag, ich war auch beim Deutschen Ärztetag. Ich habe hohen Respekt vor dem Parlament und hohen Respekt vor der Delegiertenversammlung. Nur zur GOE, inhaltlich zu dem Für und Wider, zu den Fragen, welche Arztgruppen sind die betroffen und können die das, ist dort nicht diskutiert worden. Und das ist jetzt eine Verantwortlichkeit der Delegiertinnen und Delegierten, auch gar keine Frage. Ich habe mich daran gestört, dass die eigenen Delegierten der eigenen Landesärztekammer diesbezüglich auch nicht auf einen zugekommen sind und gesagt, ja, wie steht ihr denn im Labor dazu, wie funktioniert das, sondern dass der Deutsche Ärztetag das beschließt, das ist alles zu respektieren, keine Frage. Das wäre jetzt auch vergossene Milch, da sozusagen darüber zu reden, nach vorne betrachtet, sollte es so sein, dass wir erstens nicht Technik gegen Sprechen stellen. Das ist aus meiner Sicht Unsinn. Jeder Arzt benutzt auch Technik. Und dass wir auch nicht so tun, dass Technik billig sei und Sprechen teuer sei. Alles hat seinen Wert. Sondern dass wir jede Leistung auf der Grundlage einer betriebswirtschaftlichen Kalkulation, dass wir die bewerten. Und dann dafür sorgen, dass die Indikationsqualität auch in der privatärztlichen Medizin gut ist und wir keinen Bezug haben, also keine Einkaufsmodelle ärztlicher Leistungen. Man kauft hier auch keine Hüftgelenksoperation ein, wenn man den Patienten betreut und sagt, da ist jetzt die Indikation für eine Hüftgelenkswechsel sozusagen. Dann kauft man sich auch nicht vom Orthopäden die Operation ein. Das gilt genauso für Röntgen und das gilt erst recht fürs Labor. Deswegen muss man das auch ändern. Ich habe auch Verständnis dafür, dass diese Debatte da ist, nur sie so zu führen, dass am Ende es voreingestellte Gewinner und Verlierer gibt. Ob das im Sinne der Patientenversorgung ist, das bezweifeln wir sehr, sehr stark. Weil für Patienten kommt es darauf an, gut versorgt zu werden. Für Patienten ist irrelevant, ob sie privat oder gesetzlich versichert sind. Patienten wollen gute Medizin bekommen. Und wer Labor so auch in der GOG sieht, der stellt das in Frage. Und das ist eher unser grundsätzliches Thema, um das abzuschließen, Herr Gerloff, dass wir schon denken, dass die Wertschätzung dessen, was die Versorgung mit In-vitro-Diagnostik macht, dass die immer wieder sozusagen in der Diskussion steht und vielleicht auch immer wieder das Bild, was sozusagen ein Facharztlabor macht, nicht tatsächlich der Realität. Wir laden viele Kolleginnen und Kollegen ins Labor ein. Es kommen auch viele Repräsentanten aus Politik und Kassen. Und die meisten, die im Labor waren, haben nachher dann nicht nur ein realeres Bild, sondern auch ein korrigiertes Bild von dem, was sie denken, wie das passiert. Und ich bin angefangen und schließe jetzt diese Bemerkung mit auch, die Labore sichern die Vollversorgung der Bevölkerung mit all dem, was da ist. In EBM werden wir es für das Mikroskopieren eines Blutbildes, für die Diagnose einer Leukämie mit unquotiert 40 Cent. Da kann man von Kostenerstattung gar nicht mehr sprechen. Das ist ja, also das ist sozusagen die Frage der Wertschätzung. Und das ist sozusagen auch ein Grundthema, an dem halt alle zu arbeiten haben. Und wir werden uns da einbringen. Deswegen ist es auch hier in diesem Zusammenhang des Podcasts wichtig, das anzusprechen und einzufordern, dass wir einen vernünftigen Interessenausgleich bekommen und auch vernünftig sozusagen die Belange der fachärztlichen Versorgung mit Labor, stationär und ambulant oder eine Uniklinik anguckt, dass die wirklich berücksichtigt werden und man nicht über unseren Kopf hinweg, ohne uns zu beteiligen, einfach darüber entscheidet und fordert, das müsst ihr jetzt aushalten. Das ist nicht in Ordnung.
Also 34,5% insgesamt würden Sie einbußen durch eine neue GOR, so wie sie im Moment ist. Das wäre wirtschaftlich
über ein Drittel.
Und das wäre wirtschaftlich nicht verkraftbar, weil eben in anderen Bereichen die Vergütung noch schlechter ist. Und weil die GOE da bis jetzt, also die Privatmedizin, gibt da noch einen gewissen Ausgleich. Ich meine, auch in Zukunft wird ja die GOE-Vergütung bei den allermeisten Leistungen auch eben immer noch über EBM-Niveau sein, oder?
Also das ist ein anderer Teil. Ne? Und wir sehen, dass in dem GOE-Entwurf jetzt etwa 100 Leistungen eine schlechtere Gesamtbewertung, da ist ja die ärztliche Leistung alles drin, die Kalkulationsgrundlagen für die GOE sind etwas anders als für den EBM, aber 100 Leistungen sollen schlechter bewertet werden als die Kostenerstattungssätze im Kapitel 32 im EBM 2024 waren. Das ist in sich schon nicht logisch. Ist auch keine gute Situation für eine Gebührenordnung für Ärzte, die sich so sozusagen gegenüber dem einheitlichen Bewertungsmaßstab verhält. Das ist quasi ein wichtiger Aspekt, den man dabei dann zu berücksichtigen hat. Das gehört tatsächlich korrigiert. Und der zweite Teil ist, es ist sicherlich auch nicht so, dass die Gebührenordnung für Ärzte, die Privatversicherten, dazu da sind, die gesetzliche Krankenversicherung zu stabilisieren oder die Wirtschaftlichkeit der Labore sicherzustellen. Alles nicht. Ich selber Privatpatient habe ein Interesse daran, dass mein Versicherungsbeitrag vernünftig ist und die Kostenentwicklungen sozusagen auch vernünftig sind. Allerdings, wir können einen einfachen Dreisatz machen. Das haben wir auch publiziert. Ein Labor, das etwa 10 Millionen Euro Umsatz macht, ist eher ein mittelgroßes Labor, hat im Durchschnitt in Deutschland etwa 25% Einnahmen aus Privatversicherungen. 2,5 Millionen. Wenn von 2,5 Millionen ein Drittel weg ist, sind das ungefähr 850.000 Euro, die verloren gehen. Ein Labor dieser Größenordnung hat im Mittel, wenn es gut läuft, und dann muss es wirklich gut laufen, einen Nettoertrag von 10%. 1 Million. Wenn Sie von 1.850.000 Euro abziehen, hat das Labor noch 150 Ertrag und muss davon noch weitere Kosten tragen. Daraus ergibt sich das, dass es gar nicht möglich ist. Nicht? Weil wenn ein Umsatzverlust geht ja sofort, ist ein Abzug vom Gewinn bei steigenden Kosten. Mhm. Und was uns auch sehr stört, ist, dass die Leistungsmenge, also wir haben ja ungefähr 10% Privatpatienten in Deutschland, und auch in einem Labor ist ungefähr die Leistungsmenge etwa 10-12%. Die Kosten im Labor werden im Kern von den 90% gesetzlich Versicherten ermöglicht, weil die hohen Serienlängen, die wir für gesetzlich Versicherte haben, auch entsprechende Einkaufskonditionen oder Prozesskostenoptimierung nach sich zieht. Und davon profitiert die PKV, will aber nicht, wenn wir nur ein Labor hätten, was nur für Privatversicherte arbeiten würde, dann wäre die Kostenstruktur eine ganz andere. Da kämen wir mit der heutigen GOE sicherlich nicht hin. Mhm. Deswegen sagen wir, um das abzuschließen, wir benötigen Kostenentwicklung seit 2019 abgebildet, sind ungefähr 15% Aufschlag auf die arzteigene GOE, sodass man unser Vorschlag, der liegt auch vor, so ist, dass man mit einer moderaten Abwertung der jetzigen GOE zurechtkommen könnte. Und der wesentliche Aspekt ist, dass man alles das, was sozusagen medizinisch nicht begründbar ist, dass man das auch nicht mehr macht, also zum Beispiel Bezug aus Apparategemeinschaften und das Geld auch dazu verwendet, um das Labor zu finanzieren. Da braucht die DKV keinen einzigen Euro mehr auszugeben, als sie jetzt gewillt ist, fürs Labor zu investieren.
Mhm. Glauben Sie, dass Sie da mit diesen Vorschlägen noch eine Chance haben jetzt im Verordnungsgebungsprozess? Ich meine, die eigentliche Arbeit macht ja jetzt das Ministerium. Es ist nur die Frage, ob Sie dieses Paket nochmal neu aufschnüren können oder wollen.
Also wir werden alles daran tun, dass die Sachargumente gehört werden. Ich finde diese Frage sehr wichtig, aber es macht ja keinen Sinn, sozusagen sich, es hat ja keine persönliche Befindlichkeit und sonst was, sondern der Gesetzgeber, der Verordnungsgeber trägt mit der Verordnung auch die Verantwortung dafür, dass alle Bereiche der Versorgung richtig abgebildet sind und dass in diesem Fall Beihilfeberechtigte, das ist ja schließlich auch ein großer Anteil in der Privatversicherung, und Privatversicherte sich darauf verlassen können, dass alle Bereiche, die sie für die Versorgung benötigen, dass die auskömmlich finanziert wird. Also die Doppelschutzfunktion der GOE heißt ja, der Arzt hat Anspruch auf ein angemessenes Honorar und der Patient hat Anspruch darauf, dass er von dem Honorar, was ihm zur Abrechnung übermittelt wird, nicht überfordert wird. Und der erste Teil, der Anspruch auf ein auskömmliches Honorar, gilt auch für Laborfachärzte und für Mikrobiologen. Und der Gesetzgeber ist gehalten, das natürlich auch anzugucken. Klar darf er das normieren. Und ich bin halt sehr dafür, dass man sich nochmal mit der Historie befasst. Und der Gesetzgeber hat hier sehr klar normiert, zum Beispiel was den Bezug von ärztlichen Leistungen durch andere Ärzte angeht. Und wenn man das bereinigen würde, wäre ein großes Einsparpotenzial da, mit dem man Dinge, die Sie jetzt vorgeschlagen haben, machen kann. Beispielsweise gibt es auch ein paar fachliche Dinge, die man noch in der GOE abbilden könnte. Also wir treten sehr dafür ein. Und jetzt machen wir das halt öffentlicher, zum Beispiel diesen Podcast. Wir haben bis April Gespräche mit Bundesärztekammer und TKV geführt. Im Ergebnis ist keiner unserer Vorschläge wirklich angenommen und umgesetzt worden. Und deswegen halten wir das auch für richtig, das jetzt auch deutlicher und auch öffentlicher zu sagen. Und erwarten durchaus, dass man sich damit befasst. Da sind auch Befindlichkeiten von wem auch immer jetzt überhaupt nicht gefragt, sondern man muss sich mit den Dingen auf der Sachebene vernünftig beschäftigen.
Mhm. Dann kommen wir jetzt zum Schluss. Vielleicht noch als Abschlussfrage. Beim Fachärztetag waren wir ja zusammen auf einem Podium. Da haben Sie den Wertschöpfungsbeitrag der Labore für ein effizientes Gesundheitswesen sehr hervorgehoben. Werden solche Beiträge eigentlich gehört? Wie sehen Sie das? Da ging es ja um den Wirtschaftsfaktor, den eben die Gesundheitswirtschaft darstellt in einer Volkswirtschaft in Deutschland. Wie ist da das Echo auf solche Beiträge?
Das Echo ist erwartungsgemäß, muss man sagen, bin darüber nicht frustriert, ist erwartungsgemäß sehr, sehr gering ausgeprägt. Das ist ja auch fairerweise auch eine Sichtweise, wenn wir das eine Gesundheitswirtschaft so sieht und das in einem System, was ja durch Versichertenbeiträge und durch Gesellschaft finanziert ist, kommt man auch immer in Konflikte, die anders sind als bei der Frage Autoindustrie oder was auch immer. Nicht? Da kann ich mich entscheiden, ob ich ein Auto kaufe oder nicht, ob groß oder klein ist. Im Rahmen der Gesundheitswirtschaft geht es ja darum, Prävention, Diagnostik und Therapie zu machen. Menschen, die betroffen sind, verlassen sich darauf, dass die Ressourcen, die in der Versicherungsbeiträge vernünftig eingesetzt werden. Der Hinweis auf die Gesundheitswirtschaft bedeutet ja, dass sich die Gesellschaft auch klar wird, wie viele Menschen durch ihre tägliche Arbeit einen Beitrag leisten, dafür auch Gehalt bekommen. Und wenn das alles anders ist, verlieren wir nicht nur die Menschen, die in diesem System den Beitrag leisten zur Versorgung, sondern die haben dann auch kein Einkommen mehr. Sie können also nicht beitragen zur Weiterentwicklung der Gesellschaft. Und der Hinweis auf Gesundheitswirtschaft meint das auch ein Stück. Und dazu gehört auch Labor. Also ich kann es nur noch mal sagen, wenn man sagt, so diese ganze Laborlandschaft, die braucht man so nicht, oder es reichen drei, oder zwei oder einer, wie auch immer, oder es ist uns doch egal, wir machen das komplett als nicht ärztlich eingekaufte Leistung, dann provoziert man etwas, von dem man, wenn das erst an einem Kipppunkt wäre, das gar nicht mehr kontrollieren kann. Es ist eben nicht damit gedient, dass Drogeriemarktketten oder wer auch immer außerhalb der ärztlichen Versorgung irgendwas anbieten, sondern als kranker Mensch habe ich das Bedürfnis, dass ich als kranker Mensch wahrgenommen werde und dass mit mir diagnostisch und therapeutisch oder bevor Krankheiten entstehen und präventiv das gemacht wird, was bestmöglich ist im System und nach Wissenschaft und medizinischer Technik ausgerichtet ist. Dafür stehen die Fachärzte und Fachärzte im Labor gerade und das garantieren die auch. Und nur die können das garantieren. Das kann auch kein anderer. Die Versorgung, die die fachärztlichen Labore machen, ist in der Form von niemandem anderen abbildbar und schon gar nicht zu diesen niedrigen und international niedrigen Kosten, die wir sie in den deutschen Fahrradlaboren haben.
Das
zu erkennen und Wertschätzung zu haben, das wäre schon toll.
Das war nochmal ein flammendes Plädoyer für das fachärztliche Labor, das eben auch trotz aller Automatisierung immer noch nicht eine rein industrielle Geschichte geworden ist, sondern immer noch von Ärzten abhängt. Das ist Ihr Credo, seitdem wir uns kennen. Und ja, das ist ein nicht ganz leichter Kampf, scheint mir.
Ja, ich vertrete hier auch ein großes Labor. Das Labor, was ich vertrete, ist ein wirklich sehr stark automatisiertes Labor. Und für mich ist industriell eher ein Kompliment, weil industriell heißt bestmöglicher Standard, mit vielen Untersuchungen jeden Tag gleich gut. Und das getragen von ärztlicher Gesamtverantwortung für die Indikationsstellung, für die Interpretation, für die Beratung und dergleichen mehr. Und das jeden Tag zu leisten, jeden Tag sicherzustellen. Das machen in unserem Labor über 300 Menschen. Es gibt viele andere Labore, die genauso gut aufgestellt sind. Das ist etwas, wofür wir hatten jetzt ja auch gerade den Welttag des Labors letzte Woche, wo wir für Anerkennung und Wertschätzung werben. Und wir erleben das bei jedem Tag des offenen Labors, wenn die Praxen kommen, die wir nachher sagen, das haben wir uns gar nicht so vorgestellt. Und das ist ja irre und toll, wie ihr das macht und wie zuverlässig das ist und so weiter und so fort.
Ja, in der Tat. Herr Dr. Müller, vielen Dank für den aktuellen Einblick in die Lage in den Fachlaboren.
Gerne.
Ein gutes Jahr nach Inkrafttreten des EBM und vielleicht ebenfalls ein gutes Jahr vor dem Inkrafttreten der neuen GOE, wenn sie denn kommt. Sie sind aktuell ja nicht die Einzigen, die darüber klagen, dass die Kürzungen bei den Leistungserbringern an die Substanz gehen. Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht mit der Reformwerkstatt, die ja gerade in diesen Tagen so richtig anläuft. Alles Gute für Sie.
Herzlichen Dank, Herr Gerlo. Für Sie auch. Auf Wiederhören.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.